Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück aus dem Blog.
Ja. So, und du?
Ist der Körbe noch heiß?
Bitte. Ein Wachs ist ja nicht anders.
Guten Morgen. Heute kümmern wir uns um das Thema Mental Health. Es gibt eine Mental Health Checkliste und da kann man über bestimmte Dinge nachdenken und sich verschiedene Fragen stellen. So. Was lachst du?
Was ist denn mit dir los? Ja, Sind wir bei den Nachrichten hier oder was?
Ja, was guckst du mich denn so an? Ja, Viola hat uns geschrieben aus Italien. Mhm. Buongiorno, Signora Viola. Sie hat uns geschrieben, ihr zwei Lieben. Also ich gestehe, dass ich manchmal fast einen Vogel kriege, wenn ihr so palavert und abschweift vom Thema.
Wir palavern? Schweifen vom Thema ab?
Ich bin noch nie abgeschwiffen.
Was für ein Thema?
Welches Thema?
Ja,
so. Aber mich haut es gerade einfach aus den Socken. Das fand ich so süß. Ja. Bei der Geschichte mit dem Rollstuhlwettrennen mit dem kleinen Bub. Und bei mir laufen einfach die Tränen der Rührung. Oh, ne? Moltibaggi. Tränen der Rührung. Klar, das triggert mich. Ja, weil ich das selber auch oft gebraucht hätte und brauchen würde. Dass da mal eine Annika ist, die so unmittelbar empathisch erkennt, was hilft. Und ein Michael, der so schnell hilfreich zupackt. Genau. Was ein großartiges Team ihr beiden doch seid.
Ja.
Unglaublich. Danke dafür, dass ihr so echt seid und uns alle daran teilhaben lasst. Lasst. Liebe Grüße, Viola.
Oh,
ist
Viola.
Das nicht süß?
Ja, süß.
Ja, fand ich so nicht. Ich musste nur so lachen. Weil da kriege ich einen Vogel. Kommt hier mal zum Punkt.
Ja, irgendwann kommen wir auch mal zum Punkt. Ja,
und da habe ich gedacht, Viola. Gut, dann fangen wir doch mal gleich an. Oh. Aber das ist so mega anstrengend morgens.
Also, Viola, du siehst, ne, es wird bei uns alles verwurschtet. Also, Leute, wenn ihr uns schreibt, ja. Also, wenn ihr nicht wollt, dass da was veröffentlicht wird, dann müsst ihr es zuschreiben. Bitte nicht veröffentlichen. Ansonsten wird alles verwendet, was wir in die Flossen bekommen.
Ich fand das auch so niedlich. Ich kann ja mal zum Punkt kommen.
Ja, sie hat ja recht.
Ja.
Aber Viola und die anderen auch, so sind wir. Also, so frühstücken wir auch. Wir kommen so gerne mal von Stöckchen auf Hölzchen. Können aber auch ganz anders und konzentriert und so. Aber eigentlich, Mann, Leute, es ist sonntags morgens, wir frühstücken.
Ja,
können
und wir haben immer
aus den Augen
so,
gucken.
Genau. Und wir hatten immer so die Vision, dass wir irgendwie, wenn auch jetzt nur per Ohr, aber dass wir so zusammensitzen und frühstücken, so. Wie man das in so einer großen WG oder so vielleicht machen würde.
Mit 11.000 Leuten.
Ja, genau.
Leute, also wir werden
12.000
so,
hast du gesagt.
Ja, 12.000, ne? Wir werden, also wirklich, ihr seid unglaublich. Also ich finde 12.000 Leute, die uns hören, finde ich, also wenn, ich stelle mir das immer so mal vor, ihr kommt alle auf dem Haufen zu uns hier.
12.000 Leute. Ja, oder wir treffen uns alle zum Frühstücken
so,
irgendwo.
12.000 Leute an einem großen Tisch.
Das ist ein ziemlich großer Tisch.
Das ist, wir sind ja hier in der Nähe von Schloss Gottorf, oben im Norden in Schleswig-Holstein. Und da gibt es eine große Wiese.
Aber die ist aber brechend voll.
Mit 12.000. Und da werde ich hier meinen Lieblingsbäcker Odin Bescheid sagen, der sagt 12.000 Brötchen. 24.000
Brötchen morgens, ja. Ja.
Und, stell dir das mal vor.
Und dann brauchen wir eine gute Mucke.
Ja.
Irgendwas Lustiges, hier wohnen ja genug Künstler irgendwo drumherum.
Natürlich.
Die können.
Dann sagen wir Torfrock Bescheid. Kennt ihr noch Torfrock?
Und Fury in the Slaughterhouse, die wohnen hier auch um die Ecke.
Freunde.
Ja.
Mhm. Ne? Ja, denen sagen wir allen Bescheid und dann gibt es also richtig Party. Was sind 12.000 Leute? Mensch.
Ja.
Das ist bestimmt, jeder Fußballverein hat mehr. Man darf aber mal träumen, ne?
Ja.
Man darf doch mal träumen.
Ja.
Na, vielleicht haben wir irgendwie, ich habe wieder gestern oder vorgestern haben wir doch gehört, in Hamburg gibt es die meisten Millionäre. Vielleicht hört ja ein Millionär zu und sagt, geile Idee, wir sponsern das.
Ja, ne?
Ja.
Wir haben ja auch schon mal gesagt, wäre auch toll mit so einem kleinen Bus unterwegs zu sein mit haufenweise Frühstückstischen und dann so durch verschiedene Städte, dass man sich dann dort überall trifft, so in München. Und Viola wohnt ja in Italien. Wir müssen dringend nach Italien.
Bella Italia,
um unsere vielen, vielen Fans in Italien dann auch zu
treffen. Ja, den einen Fan, die eine Fanin.
Ja.
Was ist denn weiblich für Fan?
Ja, Faninnen, ne?
Fan-in-in.
Ja, genau, weißt du doch.
Du schweifst wieder ab, ne?
Ich schweife schon wieder ab, das ist furchtbar,
unglaublich.
Ne? Ja. Ja.
Also so kann ich nicht mit dir arbeiten.
Das ja, ne? Einmal mit Profis arbeiten, furchtbar. Also ihr Lieben.
Das macht mich krank.
Ja.
So, das ist der Übergang.
Ja.
Yoda, wir machen jetzt den Übergang zum Thema. Jetzt kannst du wieder zuhören.
Ja. Erst müssen wir noch klären, dass wir beim Frühstücken hier heute Morgen eigentlich ein bisschen zurückhaltend sind. Wir haben Kaffee, wir haben Tee, wir haben Orangen, weil wir wollten uns eigentlich wollten wir uns ein Omelette heute machen. Aber ich mag das nicht, wenn das denn so kalt wird und wenn man dann nebenbei immer so sabbelt.
Dann wird's kalt.
Dann wird's kalt.
Ein kaltes Omelette ist auch nicht schlecht, aber naja.
Aber, und das Brötchen, das knistert immer so, haben wir gesagt.
Und ich war heute Morgen schon unterwegs, habe schon Brötchen geholt und wenn die so ganz frisch sind, also
Olins
Brötchen, diese Vollkornbrötchen mit Körnern obendrauf, das duftet, riecht ihr das?
Und die, und die sind warm, die Tüte war noch warm.
Ja, ist
So, jetzt sind wir aber richtig abgeschwiffen.
Nein, aber ich finde so, ihr müsst euch das vorstellen, also ich komme dann morgens um 7, also am Wochenende macht mein Lieblingsbäcker Odins hier um die Ecke, naja. also ich muss das mal so 20 Minuten, ein halbes Stündchen laufen, dann bin ich da. Und dann habe ich heute Morgen um 7:15, ich war der Dritte.
Du warst der Dritte,
habe ich dann gesagt, und dann vier Dunkle, die haben nur dunkle oder helle Brötchen, und dann vier Dunkle, und die kommen dann, ich habe so einen kleinen Rucksack, die kommen dann hinten in den Rucksack rein, weil erstens habe ich dann die Brötchen, zweitens muss ich, wenn es nachher voll werden sollte, nicht anstehen und überhaupt. So, und dann laufe ich aber los. Und dann geht das los, und dann geht es so an der Wikinger-Siedlung vorbei, über eine Brücke, die sogenannte Norbrücke. Und dann drehe ich so wieder eine Runde zurück und dann bin ich nur so anderthalb Stunden später wieder hier. Und da habe ich gedacht, ihr wisst ja so Aquavit, ne? Dann sagt man ja, der ist einmal, wo ist er rüber?
Über den Äquator wird er einmal rübergeschifft. Über den
Äquator, so.
Ja.
Und da habe ich gedacht, Pendant dazu, unsere Brötchen sind einmal über die Hattebüer-Noor-Brücke rüber und wieder zurück, also so an der Schlei längs. Und das gibt das besondere Aroma, verstehst du?
Ja. Also ich bin ja eigentlich der Meinung, dass er uns hier alle betrügt. Der kauft, du kaufst garantiert so früh morgens, kaufst du garantiert ein Brötchen mehr. Und dann sitzt du irgendwo am Noor, vielleicht sogar zwei, und teilst das mit deinen Schäfchen oder den Galloway-Rindern und isst auch noch schon mal was.
Das war's jetzt mit deinem Brötchen, mein Schatz, ne? Also mich ein Betrüger.
So, und nochmal als Erklärung für unsere bayerischen Freunde.
Ja.
Hier im Norden ist ein Noor, N-O-O-R, das ist eine Ausbuchtung, praktisch ein See, der aber einen Zugang zu einem anderen größeren Gewässer hat. Und wir haben hier ja ein Fjord, die Schlei ist ein Fjord.
Ein Ostseefjord.
Ein Ostseefjord, also ein Einschnitt. Und davon gehen natürlich so Seen ab. Mhm. Und das ist ein Noor. Mhm. Und die sehen aus wie Seen, bloß auch, dass sie eben einen Zugang haben zu dem größeren Gewässer.
Genau.
Ne?
So, jetzt, ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Das ist
ja, das heißt ja auch Schwiffer, ne? Dieses Wisch. Also gut.
Weil wir wollten ja über Mental Health reden.
Ja.
Mentale Gesundheit finde ich irgendwie auch schön.
Ja, wir haben uns so gelacht. Wir hatten ich weiß gar nicht, wofür du das gemacht hattest, so ein Schaubild oder so für irgendeinen Vortrag oder was. Und da ging es eben, und das ist eine Mental Health Checklist.
Ja.
Also das, was man mal abcheckt, wenn es einem nicht so gut geht. Und darüber hatten wir uns unterhalten und fanden das irgendwie ganz interessant. Mhm. Weil es gehört ja doch sehr, sehr vieles dazu.
Natürlich.
Und es ist auch immer so ein Schlagwort. Aber eigentlich ist gar nicht so ganz klar, was ist denn das überhaupt? Weil ihr kennt das alle, dann kommt wieder irgendein Idiot daher und sagt dann, du klappst, Kalli, oder du bist ja ein Psycho, oder
das
und du selber
ständig.
Dann zweifelt man wieder, weil man irgendwelche Gedanken hat und sagt, bin ich überhaupt verrückt oder bin ich noch normal? Was ist überhaupt normal? Diese ganze alte Diskussion. Und dazu gehört natürlich auch dieses Mental Health, also die mentale Gesundheit, die ja mindestens genauso wichtig ist wie die medizinische Gesundheit.
Die körperliche
Gesundheit. Ja. Es hängt ja miteinander zusammen.
Das
wollte ich eigentlich sagen. Beides zusammen ist eigentlich medizinisch relevant, bloß ich war ja gerade im Krankenhaus, die psychische Lage oder die ne, die psychische Gesundheit spielt ja überhaupt kein Klavier.
Da kannst du auch kein Geld mit verdienen im Krankenhaus. Also jedes Röntgen, jedes MRT und so können sie abrechnen, jede Untersuchung, aber Gespräche werden so, also nee.
Ja, aber die können einen vielleicht weiterbringen. Ne?
Ja, doch, durchaus. Ne? Hör zu, ich habe was gefunden. Es gibt in der Erklärung für Menschenrechte, Artikel 25, gilt folgender Grundsatz, ich zitiere, jeder hat das Recht auf Wohlbefinden. Jeder hat das Recht auf Wohlbefinden. So. Und Wohlbefinden ist eigentlich schon Mental Health. Das heißt, oftmals wird so gedacht, ja, wenn du irgendwie eine Depression hast, wenn du Ängste hast, wenn du Zwänge hast, dann ist das praktisch, ne, da musst du ran, damit deine Gesundheit wieder fit wird. Aber Mental Health ist ein Begriff, eben, da geht's viel allgemeiner um dein Wohlbefinden. Dass du dich in deiner Haut und sowas, was du dich wohlfühlst, so.
Und das sollte eigentlich, die mentale Gesundheit, sollte eigentlich der Urzustand sein, ne?
Ja.
Also der eigentlich im Leben vorherrschen sollte. Ja. Dass es Probleme mal gibt, dass man mit irgendwas nicht zu Potte kommt. Aber eigentlich sollte man so durch die Erziehung und durch das Umfeld und durch sich selbst so stabil sein, dass man auch mit solchen Schlägen klarkommt. Mhm. So. Mhm. Und jeder weiß eigentlich, wenn das nicht so richtig stattgefunden hat, in der Kindheit zum Beispiel, weil Fehler gemacht worden sind oder weil man keine Bezugspersonen hatte, weil das soziale Umfeld eine Katastrophe war oder man irgendwelche Probleme schon sehr früh hatte oder Verluste, dass dann natürlich diese mentale Unversehrtheit in Schwanken kommt und dann, hat man mentale Einbußen und ist eben mental nicht mehr so hundertprozentig gesund.
Also das ist mein Lieblingsthema, wisst ihr ja vielleicht auch mittlerweile, weil ich da auch eine Zeit lang geforscht habe über Entstehung von Mutter- und Vaterkindbindung. Und das ist bis heute, das ist immer noch die Grundlage auch für meine Arbeit, auch für meine Therapien und Beratung von Menschen, die eben genau dieses, wir nennen das ja auch Urvertrauen in das Leben, in die Welt und auch in die eigene Fähigkeit nicht mitbekommen haben, weil sie eben keine, das ist entscheidend, keine sichere Bindung zu zumindest einer anderen Person aufbauen konnten. Meistens, weil diese erwachsene Person, Mutter, Vater, mit anderen Sachen beschäftigt war, keinen Kopf hat für die Signale des Jungs oder des Mädchens. Und dann hat man das Gefühl als Kind, die Welt ist feindlich, weil ist ja keiner da, der mir hilft. Keiner versteht mich. Und dann sind ja Kinder, die das immer auf sich selbst beziehen und sagen, ich muss ja so blöd sein, ich muss ja so nicht liebenswert sein.
Gerade wenn auch die Signale, die die Eltern senden, immer so widersprüchlich sind.
Oh, ganz stimmt.
Was natürlich auch passiert, wenn Eltern psychisch krank sind oder Alkoholiker oder eben mit ihrem Leben nicht zurechtkommen oder sie unglücklich oder so. Ja. Dann kann das natürlich passieren, dass ein Tag ist das auch mal ein Scherz, ich lieb dich ohne Ende und am nächsten Tag gibt's nicht mal was zu essen. Mhm. Also das sind so widersprüchliche Signale, die natürlich für ein kleines Kind eine Katastrophe sind.
Ja,
ne?
Und das siehst du den Kindern, ich habe das in im Rahmen der Forschung habe ich die dann getestet, so einen sogenannten Bindungstest an der Uni damals im Spielzimmer gemacht. Und du merkst, ich will das jetzt nicht, das ist jetzt wäre zu kompliziert, aber du merkst, wie die Kinder denn, wenn sie gestresst sind, wie die dann mit ihrer Mutter oder ihrem Vater umgehen. Also die Kinder, wie du sie beschrieben hast, die keine sichere Bindung haben, die eher ambivalent sind, also die das siehst du auch richtig, die sind gestresst, die heulen meinetwegen und dann krabbeln sie ein bisschen Richtung Mutter, Vater hin, so bei einjährigen Kindern, gehen ein bisschen hin und dann ziehen sie sich aber auch wieder zurück. Die wollen hochgenommen werden, getröstet werden und fangen aber plötzlich an wieder zu hauen, weil sie genau diese Ambivalenz, stoß mich ziemlich, kann ich mich drauf dich verlassen oder nicht, bekommst du mir gut oder nicht. Das ist in denen so drin.
Weil das eben schon von der ersten Minute an so läuft.
So genau.
Dass sie schreien und dann passiert gar nichts und das nächste Mal passiert was.
So. Also ist ganz, so. Und da ist so ein erster Punkt für Mental Health, dass du zur Mental Health gehört dazu ein gewisses Vertrauen. Ein Vertrauen in dich selbst, aber auch in deine Umgebung. Und das bedeutet, dass du dann auch Vertrauen hast, dich mit anderen Menschen zu umgeben. Du hast das Vertrauen, die mögen dich, die bekommen dir gut. Du kannst Freundschaften aufbauen, du kannst soziale Beziehungen aufbauen, all das. Das ist für mich schon die Grundlage dafür, dass du auch in schwierigen Zeiten gut klarkommst. Ne?
Du hattest eben den Begriff Urvertrauen benutzt. Wenn du jetzt so ein durch deine Kindheit so ein Urvertrauen nicht gelernt hast, kannst du dann später es noch lernen? Jo.
Ja, habe ich viel Erfahrung mit.
Wie machst du das?
Du wirst es allein vielleicht schlecht schaffen. Also da wäre es schon gut, wenn du dir Hilfe suchst in Form eines Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin, die sich damit auch auskennt. Und ich denke jetzt an eine Klientin, die ich schon ein bisschen länger habe, die aus so einer Familie kommt und die mich praktisch fragt, wie, was, wo funktioniert im Zwischenmenschlichen. Wie sehr muss ich jemandem dankbar sein, wenn er mir etwas schenkt, weil sie hat das in der Kindheit nie erfahren, wie das ist.
Ach, das hattest du schon mal erwähnt, ja,
so,
genau.
Ne? Wie gehe ich mit Streitigkeiten um? Also es ist für mich so eine Art, im positiven Sinne so eine Art Nacherziehung. Mhm. Sie hat Situationen, die sie mir erzählt, wo sie unsicher ist. Und ich erzähle ihr dann, wie es aus meiner Sicht okay ist oder wie man das so macht im Zwischenmenschlichen. Und dann sagt sie, ah ja, okay, verstehe ich, probiere ich aus und so geht's weiter. Und so, und der Vorteil ist natürlich, wenn du dann möglichst eine Beziehung hast zu einem Menschen, zu einem Mann, zu einer Frau, die dir gut bekommt, wo du dieses Vertrauen auch aufbauen kannst, sodass du innen drin nachher das Gefühl hast, ja, ich bin doch ein liebenswerter Mensch, weil sonst wird ja der oder die nicht so lange mit mir zusammen sein. Und auch der Psychologe schlägt nicht die Hände über den Kopf, sondern es geht voran. Und so ist es ein langwieriger Prozess, ein bisschen mühsam, aber es geht. Es geht bei vielen. Nehmen wir mal wirklich das Thema, ja, nennen wir es Nacherziehung. Das, was früher nicht funktioniert hat, dieses Bild von dir selbst, was nicht liebenswert, kannst du in einem Leben lang, kannst du es verändern. Mhm. Aber nur im Austausch mit deinem Gegenüber. Du alleine, so im stillen Kämmerchen, kannst ganz viel lesen, dir wird ganz viel aufgehen, Seiten wieder aufgehen. Aber letztendlich, du kannst dich nur in der Beziehung zu anderen Menschen verändern. Mhm. So meine Meinung.
Deshalb ist es ja auch so, ist es ja auch schwierig. Oft ist es ja auch so, dass solche Menschen gerne testen.
Ja.
Und dann, wenn sie Menschen kennenlernen, dann erstmal loskeilen.
Ja.
Und um sich schlagen.
Ja.
So nach dem Motto, mal sehen, wie viel du hältst. Das genauso wenig aus wie alle Menschen vor mir.
Exakt.
Ihr verlasst mich alle und lasst mich alle allein.
Ja.
Und dann gibt es plötzlich jemanden, der da einfach drüber wegsieht und der genau weiß, warum du das machst und der das gar nicht an sich rankommen lässt. Also so haben wir uns jetzt beruhigt und dann alles gut. Und der das auch weiterhin aushält, der dir auch zeigt, dass er an dir als Person interessiert ist und nicht, dass du wie ein Äffchen irgendwas tust, was wieder jemand möchte.
Ja.
Ne?
Genau. Also das mache ich auch gern, dass ich auch die jeweiligen Partner mit dazu holen, mal ab und zu und wenn die wollen, natürlich, wenn auch meine Klienten das wollen. Und dann versuchen wir zusammen, dann nehmen wir uns auch richtig Zeit für so eine Art Gebrauchsanweisung für den Menschen mit der unsicheren Bindung zu haben. Und auch die Erklärung, warum reagiert er oder sie so. Und das ist nicht böse gemeint, sondern dass es Ursprünge hat und so. Und so entwickelt sich das weiter. Und ich habe schon jetzt ein paar Mal, da bin ich auch ganz froh und ganz dankbar, wirklich, aber das liegt auch an diesen tollen Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sagen so, ich möchte an mir arbeiten und ich will auch was verändern. Und ich weiß, es ist mühsam, ja, und es wird auch Rückschläge geben und es geht mal auch wieder nicht so toll, aber es lohnt sich. Und ich merke jetzt, wie die aufblühen. Gibt auch so einen Begriff so aufblühen, also flourishing. Das ist auch ein Ziel mit, auch von mir in der Beratung, dass die Menschen wieder aufblühen.
Ja.
Und das macht Spaß. Da macht mir auch die Beratung richtig Spaß.
Und das ist dann ja wieder der Zustand von mentaler Gesundheit.
Ja.
Wenn jemand aufblüht und relativ optimistisch ist und das Gefühl hat, er kann sich an sich arbeiten, auch genau. Spaß hat.
Ja.
Und sich auch relativ frei fühlt und nicht so geduckt und so. Ne?
Ganz genau. Und dann geht es darum, dass du dich, ein weiterer Punkt ist Engagement, dass du dich beruflich, privat, dass du dich engagierst. Dass du das Gefühl hast, ja, ich habe sowas wie ein Hobby, ich habe eine soziale Aufgabe, ich engagiere mich ehrenamtlich zum Beispiel. Das ist auch etwas, was mentale Gesundheit absolut fördern kann. Es gibt so ein Modell, wenn ich euch das so jetzt erzähle, das ist das 4C-Modell. 4C, weil das ist auf Englisch und das sind, also das eine ist eben Confidence, das ist Vertrauen. Vertrauen in dir auch, dass du was bewirken kannst, dass du das Leben auch schaffen kannst. Das andere ist Kontrolle, was wir auch gesagt haben. Control ist das zweite C, dass ich also, ja, dass ich Situationen kontrollieren kann, dass ich nicht spielbar der Mächte bin, weder im Job noch in der Beziehung. Ich habe Kontrolle. Das andere sagte ich eben, Engagement, das ist Commitment auf gut Englisch, sich engagieren. Und letztendlich, und das vierte C ist Challenge, also dass du auch Herausforderungen annimmst, dass du sagst, so, ich stelle mich jetzt mal in der Situation, mal gucken, ob ich das schaffe, mal sehen.
Weil zur Weiterentwicklung gehören ja auch diese Erfolgserlebnisse. Ja. Na, und wenn du dir, und das können ja Kleinigkeiten sein oder Dinge, die für dich ganz persönlich wichtig sind. Ja. Aber wenn man davon jetzt öfter mal welche hat, dann fühlt man sich gleichzeitig dann wieder ein bisschen selbstbewusster. Mhm. Das geht wieder über auf das Engagement und so. Mhm. Also so eine Wechselwirkung
das
zwischen
ist wie, diesen. Wie so ein Kreis letztendlich. Mhm. Ne? Also so. Aber eben das Herausforderung heißt auch, wie Pippi Langstrumpf gesagt hat, ich kann das noch nicht, ich habe es noch nie gemacht. Deswegen bin ich sicher, dass ich es schaffen werde. Das ist Pippi Langstrumpf. Das heißt, die Herausforderung nicht immer nur, oh nee, weiß nicht, will ich nicht, mache ich nicht, sondern Herausforderungen sich auch stellen.
Ja, dieser Gedanke haben wir öfter, oh, das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Das kann ich bestimmt nicht. Aber das Urvertrauen, wenn man das hinkriegt, sagt einem ja dann schon eher, habe ich noch nie gemacht, aber wieso soll ich das an ihn hinkriegen?
Mal gucken. Und wenn ich es nicht hinkriegen sollte, dann habe ich Menschen, die mir erstens helfen und zweitens, was kann passieren, außer dass ich auf die Nase falle und draus lerne.
Ja, wieso, dann haben wir wieder Engagement, dass du sagst, ja, dann lerne ich das eben.
Ganz genau. Na? Ja. Und dieses Engagement, das ist schon toll, dass du also mit Spaß auch dich engagierst. Mhm. Aber das müssen nicht große Sachen sein. Das kann wirklich, wenn du sagst, ich habe Spaß, ich bin noch um meinen Garten umzubütteln und freue mich dran, Blumen mir anzugucken und engagiere mich da. Oder ich engagiere mich wirklich, indem ich meiner alten Nachbarin helfe. Mhm. Oder ich engagiere mich ehrenamtlich in irgendeiner sozialen Einrichtung. Das macht mir Spaß. Und ich mache auch meinen Job im Großen und Ganzen gern, engagiere mich da auch. Vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr, aber nie, dass ich überfordert werde Richtung Burnout, also dass mein Engagement mich nicht auslaucht, sondern unterm Strich, wenn ich abends nach Hause komme, wäre es schön, wenn ich das Gefühl habe, jo, war anstrengend, aber toll.
Was dann ja auch wieder auf den Schlaf wieder wirkt. Mhm. Weil wenn du relativ zufrieden mit dir bist und bist ein bisschen kaputt, schläfst du natürlich auch ein bisschen besser. Und das wiederum gibt dann mehr Kraft dann wieder. Das ist dann so ein Kreislauf, ne?
Eigentlich ist so klug.
Ja.
Stimmt, ja.
Wir haben hier einige Fragen zu dem im Bereich des dieses Bild, was wir neulich besprochen haben. Und da ist auch eine Frage, bekomme ich genug Schlaf? Die andere ist, was fühle ich tief in mir?
Oha.
Ganz tief in mir drin. Das ist ja das, was wir immer hatten, Urvertrauen und so weiter. Ne? Fühle ich mich gut? Das ist dein Wohlbefinden. Ne? Bin ich nett zu mir selbst und anderen?
Ja, nett zu mir selbst ist schon mal eine tolle Sache. Ne? Das ist ja dieser negative Self-Talk, dieses negative, wir reden ja ständig mit uns selbst. Und leider Gottes ist unser Gehirn so blöde, dass es immer die negativen Seiten in den Vordergrund stellt. Ja, ja.
Ja,
ja bei dir nicht, ne?
Nö,
ja.
Nein.
Nein, du nicht. Du findest dich toll? Oh.
Bitte?
Du findest dich toll? Du redest nett, du redest nett mit dir? Oh, wenn du an der Nähmaschine sitzt
und das Ding fluche ich wie ein Kutscher.
Aber hallo, da kommen Worte aus dir raus.
Ja. Wenn ich richtig sauber bin, dann hört man das auch. Oh ja. Aber ich bin ja auch, ich kann mich auch mit mir selber kaputt lachen. Also ich unterhalte mich mir im Kopf ja auch mit mir selber, wenn ich irgendwas Skurriles sehe oder amüsiere mich.
Es ist so süß, ne? Wenn du dann auch liest, also Annika liest ja ganz viel und wenn es dann lustig wird, dann hörst du ein schallendes Lachen plötzlich. Und das hast du aber früher auch in der U-Bahn gemacht.
Ja.
fängst du plötzlich an zu lachen.
Ja.
Und damit siehst
du. Peinlich, ne?
Nee. Das ist, ja, das ist toll. Also, wenn du mit dir selbst einigermaßen klarkommst, ist doch, ich meine, du bist 24 Stunden mit dir allein.
Mhm.
Wie grauenhaft. Und es gibt genügend Menschen, die kenne ich auch. Manchmal neige ich auch dazu, zu sagen, oh Mann, die kommen. Oh, pff, hast du schon tausendmal irgendwie gemacht. Wieso kriegst du das denn jetzt wieder nicht hin? Was soll denn das? Aber ich neige dazu, das finde ich eigentlich ganz niedlich von mir, dass sie sagt, du bist ein alter Schussel, komm, du kennst dich. Du kennst dich schon ja. So lange. Oh nee, ne? Das, was du immer sagst, wenn ich so zwei, drei Sachen parallel oder in den Händen habe, dass du dann sagst, pack doch erstmal eine Sache weg und dann kannst du dich doch erstmal konzentrieren auf die anderen, auf eine Sache, ja. Leg das andere mal zur Seite. Sagst du öfter zu mir. Ne?
Ja, weil du dachtest, dann willst du irgendwas machen, hast aber noch einen anderen Gegenstand in der Hand.
Ja, so.
Hm.
Ja, ich bin ja keine indische, weißt du, die Göttin mit vielen Armen. Wie heißt die überhaupt?
Ich weiß sie nur im Chinesischen, das ist Quanon.
Ah ja.
Die mit den vielen Armen.
Oh, die ist böse, ne? Mhm. Oder?
Nö.
Ach, ne? Naja. Egal, also ich bin nicht so eine.
Ja. Mhm. Mhm. Aber ich denke, mit dem bin ich nett zu mir selbst und anderen. Da habe ich eben drüber nachgedacht, weil ich da eigentlich vermisse, die Fragen an sich selbst, das ist ja wie so eine Checkliste, so sich zu fragen, ob ich eigentlich mental jetzt gerade gesund bin, nett, aber ich denke auch, kann ich authentisch sein? Mhm. Wäre mir zum Beispiel sehr wichtig, bin ich nett zu mir selbst, bin ich ehrlich zu mir selbst, fände ich persönlich wichtiger.
Mhm.
Das stand nicht in diesem Diagramm. Sondern da geht es nur darum, bin ich nett zu mir selbst und anderen. Es geht ja nicht darum, dass ich nur nett bin, sondern es geht ja darum, dass ich auch manchmal mir selber dann gestehe, dass ich irgendwie bei irgendwas schon wieder Müll gemacht habe oder irgendwas immer wieder verkehrt anpacke oder dass ich in so eine Gedankenschleife komme, die mir eigentlich nicht gut bekommt.
Ja.
Und wo ich dann mal ehrlich zu mir selbst und auch zu anderen bin und sage, das ist jetzt nicht so gut, da habe ich einen falschen Gedanken oder da mache ich was Verkehrtes oder da lenke ich mich ab oder wenn es mir zu viel wird, wenn ich zu viel mit mir selbst zusammen will, dann brauche ich immer Ablenkung.
Ja.
Das heißt, ich habe den ganzen Tag Musik an und Fernsehen und damit ich mich bloß nicht mit mir selbst beschäftigen muss, dann muss man auch mal nachdenken, ob ich es nicht mal eine Viertelstunde ausprobiere und mal überlege, worüber denke ich danach, was will ich denn wirklich nicht hören von mir selbst, ne? Aber auch die Frage bei dieser Checkliste ist wichtig, mit wem kann ich sprechen?
Ja.
Wen habe ich als Kontakt, ne?
Ja. Und du brauchst mindestens, ein Thema mentale Gesundheit, du brauchst mindestens eine Person. Es müssen nicht 10, nicht 20, nicht 100 sein. Eine reicht.
Mhm.
Eine reicht wirklich, zu der du Vertrauen hast, wo du sagst, die meint oder der meint es gut mit mir. Und auf den höre ich auch und der ist auch für mich da, wenn es mir schlecht geht. Aber auch wenn es mir gut geht, wie auch immer. Also eine Person.
Mhm.
Und da muss man auch nicht ständig aufeinander hocken und nicht dreimal am Tag telefonieren. Also ich habe Freundschaften, die ich manchmal Wochen, Monate lang nicht höre und nicht sehe. Und dann sehen wir uns doch mal irgendwann wieder irgendwo. Und es ist so, als wenn überhaupt keine Zeit vergangen ist. Und wir haben sofort ein gutes, intensives und wirklich freundschaftliches Verhältnis, wo ich dann auch Sachen erzählen kann, die mich wirklich bedeuten, die ich jemand anderen nicht unbedingt erzählen würde.
Mhm. Mhm.
Also Freundschaften pflegen, natürlich, wenn man keine hat, da sage ich ja mal, bitte engagiert euch, das wäre toll, guckt mal, was ihr draußen machen könnt. Also nur allein im Kämmerchen findest du keine Freunde. Okay, du hast Internet, dann versuch darüber, aber dann aus dem Internet heraus und auch mit realen Menschen, die du ansehen kannst, die du anfassen kannst, mit denen zu tun haben. Ja, gut.
Mhm. Und manchmal ist es ja auch wirklich dieser Schritt nach draußen oder so, der dann wirklich hilft.
Ne? Ja.
Was hat mir eine Frau im Krankenhaus erzählt, die auch, also dadurch, dass die Familienverhältnisse sich so verändert haben, die Kinder weg waren, dann woanders studiert haben und woanders wohnten und auf einmal dann wirklich auch ein bisschen Einsamkeit herrschte.
Mhm.
Und das ist jemand, der immer schon gerne Hunde hatte und so.
Ah, ja.
Und die hat sich einen Hund besorgt.
Ja, klar.
Und dann hat sie überlegt und hat gesagt, also eigentlich müsste ich mit dem Hund richtig trainieren.
Mhm.
Und hat sich so dem Hunde Wie heißt denn sowas?
Hundeschule.
Hundeschule, ja, ja genau. Angegliedert. Und jetzt ist die ganz aktiv da und kümmert sich da um Ausbildung und Assistenzhunde und alles Mögliche und beliest sich da und hat also wirklich auch andere Leute kennengelernt. Und
wer war das, die linke Dame oder die rechte Dame da im Krankenhaus?
Nee, im anderen Zimmer davor, das mal.
So alles, ja, verstehe.
Und das fand ich irgendwie toll. Mhm. Nicht das letzte Mal davor.
Ah ja.
Okay. Das fand ich irgendwie klasse, also sich so ja, auf ein Hobby zu stürzen oder auf eine Tätigkeit, auf etwas, was einem eigentlich schon immer gefallen hat, was man aber nie gemacht hat, weil die Umstände irgendwie nicht so waren, man sich auch nicht getraut hat und dann aber gedacht hat, doch, jetzt tue ich das einfach mal.
Ja, toll. Ne? Genau das ist es. Und dann, was soll passieren? Es kann passieren, dass es einem nicht gefällt. Okay, dann geht man wieder zurück. Dann hat man es aber probiert. Mhm. Auch da wieder so dieser wichtige Satz, man bedauert immer das, was man nicht probiert hat. Also probieren geht über studieren, das ist so. Ne? Mhm. Also da einmal den Mut. Und vielleicht gibt es dann auch, wenn man jemanden kennt, wo man denkt, oh Mensch, der oder die vereinsamt so, dass man muss nicht ständig jetzt da sein, aber dass man den mal an die Hand nimmt und sagt, komm mal mit. Oder ich hab mal was, probier mal aus.
Mhm. No. Aber man muss natürlich auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viele Erwartungen insofern hat, dass du denkst, du machst einmal sowas. Und findest sofort die Freundschaft und alles. Und so ist es nicht. Du musst natürlich Menschen kennenlernen, damit dieses Vertrauen ineinander auch beidseitig passiert.
Stimmt. Und trotzdem diese, also ich wirklich große Warnung von mir, wenn man sich zu sehr in sich zurückzieht und zu sehr in seinen eigenen vier Wänden bleibt. Kommunikation ist Training. Und Kommunikation, gut reden kannst du nicht verlernen, aber du kannst plötzlich Angst aufbauen vor anderen Menschen. Du bekommst Angst, wenn jemand reinkommt, oh Gott, und oder Angst, kann ich mich überhaupt mit jemandem länger unterhalten beim Kaffee trinken? Habe ich überhaupt genügend Themen? Komme ich damit klar? Und Leute, dann, ach, das geht in die verkehrte Richtung. Also immer wirklich aufpassen, dass man soziale Kontakte pflegt, auf welche Art und Weise auch immer. Und wenn es übers Internet ist, ist es immer noch besser als gar nichts. So die Mischung wird es dann machen. Aber real people, echte Leute sind nun mal wichtig.
Und für mich ist immer so ein Indikator, ob ich Leute gerne mag oder nicht, wenn es mir ja völlig egal ist, wie die Bude aussieht.
Oh ja, das stimmt. Da warst du früher aber auch
ganz anders. Aber so inzwischen, wenn das jemandem nicht gefällt, dann pff, also ich bin krank, was soll ich noch machen? Ich bin noch nicht so fit, dass ich jetzt den Wischeimer ständig durch die Gegend schleppe und brauche da Hilfe und so. Und ja, dann ist das halt so.
Siehe da, die Leute haben dich trotzdem lieb und du bekommst trotzdem Besuch. Und was hat eine Freundin gesagt? Mensch, also als ob mich Chaos jemals gestört hätte.
Richtig.
Ah. Ja. Nee, hat's nicht.
Und dann setzt man sich eben hin und dann steht da eben Karton irgendwo oder so. Ne?
Also soziale Beziehung, aktiv bleiben, habe ich schon gesagt. Dieses, was ich nun mal mache hier durch die Gegend rum, muss man ja nicht so extrem und auch nicht so nachmachen. Aber trotzdem, dieses Rausgehen, zumindest das Rausgucken. Also ich fange mal so ganz, ne, wenn man so wie bei dir, wenn man einfach körperlich noch nicht so in der Lage ist, trotzdem, also in kleinem Maße sich trotzdem zu aktivieren. Von nichts kommt nichts. Mhm. Und wenn du im Bett liegst, dann machst du eben, wie Annika das macht, man Leute, die keinen Sit-Ups machen, da träume ich von. Das kann nicht angehen. Ja. Du hast Bauchmuskeln aufgebaut, Wahnsinn.
Ja.
Also da bist du fitter als ich, wirklich.
Ja.
Ne? Also solche Sachen. Also selbst da kann man in kleinem Maße was für sich machen, um aktiv zu bleiben.
Ja, weil das mir wiederum hilft, dann wirklich auf die Beine zu kommen. Ja,
natürlich.
Dann mache ich eben Bettgymnastik. Das ist mir völlig wurscht.
So. No. Das finde ich auch toll.
Ja.
Das geht gar nicht so richtig mit. Und dann denke ich, was hüpft sie da mal aus dem Bett raus? In einer Geschmeidigkeit, die das kenne ich gar nicht. Das machst du so ganz unmerklich, ne?
Ja, jeden Tag ein bisschen.
Und du erzählst nicht, Männer erzählen dann immer ganz toll, was sie alles gemacht haben, und Annika erzählt das gar nicht.
Das mache ich nebenbei. So, wenn ich lese, dann ziehe ich immer ein Bein an oder mache dies oder das.
Toll.
Weil nur durch die Menge Das weiß jeder, der mal einen Unfall oder ein gebrochenes Bein oder Arme oder sowas hatte. Das ist hinterher erstmal Matsch. Und die Muskeln haben sich zurückgebildet. Das bildet sich ja so schnell zurück. Und wenn man erstmal ordentlich monatelang gelegen hat, dann ist ja, also, ne? Und ich hatte ja nun mal mehrfach Krankenhaus, Corona, alles mitgenommen, OPs.
Ja, du machst immer, du schreibst immer hier.
Ja, ich schreibe immer hier. Und dadurch bin ich ja völlig, dann völlig untrainiert und so.
Aber du berappelst dich. Also ein Thema Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Und du bist ein widerstandsfähiger Mensch, echt. Sonst hätten wir dich lange nicht mehr hier.
Ja, ich will denn auch nicht. Ja, nee. Der Wille ist für mich, das ist auch etwas, was in dieser Checkliste zum Beispiel für mich fehlt. Der Wille, Entscheidung, anpacken. Also dieses, dieses bewusst etwas tun, sich bewusst für etwas entscheiden. Ja. Und du hörst von den Ungerechtigkeiten auf der Welt und du denkst, das kann nicht angehen, dass im Iran irgendwelche Leute zum Tode verurteilt werden, dass für Dinge, die normal sind, sich für die Freiheit auszusprechen. Jetzt reicht's aber wirklich. Mhm. Die beiden Journalistinnen, die seit den Unruhen im Knast sitzen, weil sie über die Geschichte des Mädchens, die gestorben ist, berichtet haben, da muss man sich doch engagieren.
Ja.
Zumindest einen Brief schreiben, sich anschließen, Reporter ohne Grenzen, klar, meine Berufssparte, dann, ne, so, oder bei Amnesty, oder wie auch immer, zumindest, dass man sich, oder was einem sonst auffällt.
Ja.
Und wenn es einen aufregt, man kann sich immer wieder vor die Nachrichten setzen und kann sagen, ja, oh, das kann ich gar nicht hören, okay, wenn mir das zu viel ist und ich kann es nicht und ich merke, das beeinträchtigt meine mentale Gesundheit, dann bitte auch wirklich weg. Dann nicht damit beschäftigen. Aber wenn ich mich damit beschäftige, dann finde ich, ist das für die mentale Gesundheit gut, wenn ich es dann auch anpacke.
Ja.
Wenn ich sage, also das finde ich jetzt überhaupt nicht gut, ich spende.
Zum Beispiel. Also da haben wir wieder den Punkt Engagement.
Ja.
Und ein Stück weit, sofern man das überhaupt so in dem Zusammenhang sagen kann, ein bisschen versuchen, Kontrolle auszuüben.
Ja. Oder ich übernehme eine Patenschaft oder ich pflanze irgendwo Bäume oder Kriegsgeber oder irgendetwas, wo ich mich engagieren möchte.
Ja.
Vielleicht lerne ich auch eine Sprache oder ich kümmere mich um Leute, die vielleicht Hilfe brauchen oder sowas. Mhm. Wie ich habe jetzt wieder im Krankenhaus diese grünen Damen getroffen.
Mhm.
Das finde ich eigentlich eine tolle Idee. Die sind ja immer unterwegs und fragen gerade Menschen, die jetzt keine Verwandtschaft haben, ob sie denen was besorgen können, ob sie die unterstützen können. Das sind Freiwillige.
Toll.
Freiwillige Helfer.
Ja.
Zumeist ältere Damen, die aber auch einige jüngere waren dazwischen, aber meist ältere Damen, die das nach dem Job oder so übernehmen und dann solche freiwillige Arbeit machen. Mhm. Und ich finde das großartig. Mhm. Wenn es schon in einem Krankenhaus keine Psychologen gibt, selbst bei fiesen Eröffnungen und sowas, oder Betreuung gibt es ja nicht, dann finde ich doch wenigstens das noch gut für die mentale Gesundheit.
Da haben wir auch wieder Engagement. Ne? Und die bekommen eben wenig oder kein Geld, aber dafür ganz viele andere Sachen zurück.
Ja, und finden natürlich dann auch zum größten Teil Anerkennung.
Ja,
genau. Also ich lobe die ja natürlich immer über den grünen Klee, weil ich finde dieses Engagement großartig.
Ja.
Ne?
Zur mentalen Gesundheit, ganz ein anderes Thema, gehört auch eine ausgewogene Ernährung.
Das wollte ich gerade sagen, das ist mich die letzte Frage, esse ich regelmäßig?
Ja.
Ne? Genauso wie Schlaf. Esse ich regelmäßig, versorge ich mich, achte ich auch auf mich, achte ich auf mein Aussehen auch so ein bisschen. Mhm. Ich meine jetzt nicht, sondern, dass ich nicht verwahrlose oder so, dass ich, dass ich ab und zu mal so auf die Hygiene achte und dass ich gut zu mir bin und vor allen Dingen, dass ich regelmäßig esse.
Ja. Ne? Und nicht nur Junk und nicht nur Zucker und nicht so. Aber Leute, Annika und ich, wir machen im Moment also wieder mal ganz konzentriert verzichten wir auf diesen ganzen Zuckerkram. Ne?
Ja, weißen Zucker gestrichen.
Nach Weihnachten und Ostern, wo wir doch so ein bisschen Nein los wieder gehabt haben, no. Und es geht. Also die ersten ein, zwei Wochen fand ich ein bisschen befremdlich. Aber jetzt gehe ich schon wieder an den Bäcker und so weiter so vorbei, ohne Quälerei. Also ohne dieses Gefühl, oh, jetzt hättest du mal so gerne, jetzt würdest du mal so gerne, no. Und was wir machen ganz konkret, also es ist warm, Leute, und wir lieben Eis. Und dann gibt es im Discounter unseres Vertrauens, gibt es so kleine Eisbecher, hat ein Eisbecher 200 Kalorien. Und wir teilen uns den. Weil das geht hier um den Geschmack, das geht um dieses Vergnügen. Und ich mache sozusagen den Vorkoster, wir teilen das auf ein kleines Schüsselchen. Mhm. Und somit hat jeder das Vergnügen und jeder hat nur 100 Kalorien für ein Eis. So.
Das ist übersichtlich und so. Mhm. Und wenn der Janka groß wird oder so, dann gönnen wir uns das schön mit einem Tässchen Kaffee. Das ist so richtig zelebriert, das ist Genuss. Ja. Und auch das ist wieder mentale Gesundheit, dass man sich Genuss ab und zu gönnt. Mhm. Jetzt habe ich aber mal eine grundsätzliche Frage, Herr Psychologe.
Oh Mann.
Wieso spielt bei uns in unserer Gesellschaft die mentale Gesundheit eigentlich so eine untergeordnete Rolle? Mhm. Jeder ist sich eigentlich bewusst, wie wichtig sie ist. Mhm. Aber eigentlich dann doch wieder nicht.
Nee.
Wie ist diese Diskrepanz zu verstehen? Denn es stellt doch keiner die Frage, dass eine körperliche Gesundheit wichtig ist.
Ja.
Und wenn du Schmerzen hast, dann wird ein Arzt aufgesucht und es wird irgendwie operiert oder es gibt Medikamente oder einen Ratschlag oder irgendetwas. Mhm. Wieso ist in unserem Land die mentale Gesundheit so ein Stiefkind? Herr Thiel.
Oh, danke schön. Ich glaube, zum einen ist es immer noch so, dass wenn du sagst, mir geht's psychisch nicht gut, ich habe Angst und ich habe dies und das, das ist so etwas, was man automatisch dann mit Schwäche, mit du bist eben Loser und du bist irgendwie wirklich mental schwach und dann die Angst, wenn du dich da sozusagen outest und das erzählst, dann trauen sie dir auch im Job weniger zu, dann bist du eben Weichei als Mann oder eine Heulsuse als Frau. Und das ist traditionell eigentlich, Psychologie ist etwas, was erst jetzt zunehmend aus dieser schwachen Ecke rauskommt, eigentlich auch nach Corona und die Zunahme von psychischen Erkrankungen, die ist sehr deutlich.
Mhm.
Ja, zahlenmäßig, aber auch, weil Menschen auch eher jetzt wagen, mal zum Psychologen oder zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt auch psychisch diese und jene Probleme. Mhm. Und dadurch werden sie auch häufiger diagnostiziert.
Das also ist ja auch, glaube, bei Long-Covid gibt es ja auch einige psychische Komponenten.
Auch, natürlich. Mhm. Haben wir, also es ist jetzt nicht mehr so dieses Image, du bist verrückt. Eben die Angst, wenn ich das sage, dann halten die mich für verrückt, für schwach. Mhm. Und dann auch die Angst vor den Konsequenzen, ne? Wie im Sport auch, ne? Wenn du dann Depressionen hast, dann kannst du eigentlich schon gleich die auf die Reservebank packen, sozusagen. Also da sind noch viele Sachen, da ist einfach die körperliche Medizin, das ist, du hast einen Schnupfen, du hast Corona, du hast dies, das kann man sehen, das kann man im Blut sehen, das kann man hören, wenn du hustest und da gibt es Medikamente und das dauert 4 Wochen. Oder 2 oder 3 und dann ist es wieder gut.
Aber wir haben uns ja in der letzten Sendung über Placebos unterhalten.
Ja.
Und da sehen wir doch ganz eindeutig den psychischen Anteil.
Natürlich.
An Heilung, ja. An Gesundheit.
Ja.
Das heißt, die Trennung ist ja völlig Banane. Wir kennen doch die Studien, die besagen, dass du, wenn du mitmachst, wenn du gut drauf bist, wir haben über OPs gesprochen, wie gut es ist, wenn du dich darauf einstellst und so weiter. Das gilt doch auch für die Heilung hinterher. Oder es gilt für alles. Wenn du richtig gestresst bist und so, dann ist doch eine Heilung vielleicht nicht ganz so gut, als wenn du jetzt relativ wie soll ich sagen, stabil daran gehst.
Natürlich. Es gibt schon lange Untersuchungen, zum Beispiel unter Studenten, die im Prüfungsstress waren, dass die dazu neigen, vermehrt Erkältung zu bekommen, vermehrt eben wirklich krank zu sein. Und da weiß man einfach, dass Stress auf das Immunsystem drückt und das Immunsystem hat einfach nicht genügend Abwehrkräfte und schon kommt zum Blöder Grippevirus und du liegst flach. Das nennt man Psychoneuroimmunologie. So ein schönes Wort. Psycho über die Psyche, über die Neuronen, also über die Nervenbahn, wird das Immunsystem, die Immunologie beeinflusst.
Also Psychoneuroimmunologie.
Psychoneuroimmunologie.
Das sagen wir jetzt alle dreimal schnell hintereinander mit einem Brötchen im Mund. Wunderbar.
Damit könnt ihr richtig punkten. Nein, aber so etwas, das ist Psychosomatik, ne, wie die Psyche auf den Körper wirkt.
Ja, eben.
Und umgekehrt auch.
Und das kennen wir doch alle.
Ja.
Wenn du einen Arzt hast, der verständnisvoll ist, der dir das gut erklärt, mit dem du gut zurechtkommst, dann ist das schon die halbe Miete. Mhm. Als wenn du so einen unfreundlichen Klobatz da hast, der dich auch nur noch annüllt.
So.
Als erstes müssen wir ja mal abnehmen.
Ja. Hatten wir das letzte Mal beim Placebo-Effekt ja auch, dass wenn dir gesagt wird, dieses Medikament oder die Behandlung, die ist erfolgreich, die wurde überprüft und das ist genau das Richtige für deine Erkrankung, dann gibt es nochmal so einen Push, dann gibt es nochmal so die innere Überzeugung, setzt nochmal die Energie frei.
Setzt ja auch körperliche Prozesse frei.
Natürlich.
Also es ist ja nicht nur etwas, was nur oben im Kopf stattfindet, sondern es werden Hormone und Transmitter und ich weiß nicht, was alles ausgeschüttet.
Natürlich.
Und prompt passiert was.
Das ist eben, und das ist etwas, das ist Wissen und das ist seriös, das ist wissenschaftlich wirklich überprüfbar. Das ist also kein Hokuspokus und das ist fahrlässig, wenn man auch als Arzt, aber auch als Patient, also auch wir, wenn wir uns nicht daran halten. Und Mental Health heißt auch, ich achte auf mich. Und wenn es mir zu viel wird und ich bin im Job und ich bin überlastet und die kümmern sich einfach nicht drum und die wollen einfach nur, dass ich funktioniere, dann habe ich das Recht darauf, mich zum Beispiel krank schreiben zu lassen. So ist es. Es geht um meine Gesundheit und der Körper wird irgendwann die Notbremse ziehen. Also wir können uns lange prügeln, wir können lange viel über unsere Grenzen hinausgehen. Und irgendwann, wenn wir nicht auf die Signale hören, wenn wir nicht auf unseren Blutdruck hören, wenn wir nicht auf unsere Kopfschmerzen hören, auf unsere Schlaflosigkeit, auf unsere Magenprobleme, was es da so alles gibt, dann zieht der Körper die Notbremse und dann landen wir auf der Intensivstation, dann landen wir für lange Zeit erstmal in irgendwelchen Kliniken.
Und oder wir landen einfach mit einer Grippe im Bett. Also die Möglichkeit gibt es auch. Der Körper zieht einen Stecker und dann bist du erstmal ausgeschaltet. Das ist ein Warnsystem.
Ich finde auch, der sagt dann, sag mal, bist du bescheuert, was soll ich denn noch machen? Okay, Mädel, Junge, dann eben jetzt ab ins Bett mit Fieber und so und dann geht es eben nicht. Wer nicht hören will, muss fühlen.
Und ich denke, manchmal ist es gar nicht so blöd, wenn man krank ist, auch mal zu überlegen, in welcher Situation befinde ich mich jetzt gerade. Das heißt nicht, dass ich der Meinung bin, wenn du, ich weiß nicht, immer Stress hast, dann ist das richtig, dass du jetzt irgendeine Krankheit hast. Nein, aber ich denke, der Körper sendet manchmal Alarmsignale. Und dann hat er deine Aufmerksamkeit.
Oh ja.
Und dann musst du dich darum kümmern.
Es geht ums Überleben.
Ja.
Das meine ich jetzt nicht theatralisch. Es geht ums Überleben. Auch eine versteppte Grippe kann dich zum Sterben bringen.
Ja. Ja. Weil man sich nicht drum kümmert und dann Angina pectoris,
und dann
haut aufs Herz und
dann war's
schon
das.
Nicht lustig. Ne? Einfach, weil man denkt, oh, ich muss ja wieder hin und meine Kollegen und so, das sind alles löbliche Ansätze. Aber man muss auch darüber nachdenken, wenn ich mich nicht rechtzeitig kümmere und wenn ich mich nicht um mich selbst kümmere, um meine mentale und körperliche Gesundheit, dann falle ich irgendwann womöglich noch viel länger aus.
Also, wir haben es doch genug jetzt mit Menschen, engagierten, tollen Menschen aus Pflegediensten zu tun, aus Krankenhäusern zu tun. Und ich komme nun auch aus diesem Bereich und ich sage euch, das ganze System kollabiert deswegen noch nicht vollends, weil es genau diese engagierten Menschen gibt, die sagen, nee, ich kann jetzt nicht krank sein, weil meine Kollegen am Wochenende, das will ich nicht tun. Und dann schleppen sie sich zu den Patienten und stecken die womöglich auch noch an. Aber es gibt sie und deswegen funktioniert das im Gesundheitssystem, da steht das Recht immer noch irgendwie.
Aber eigentlich irgendwie, weil natürlich die Menschen auch vollkommen überlastet sind.
Ja.
Und dann natürlich irgendwann richtig schlapp machen und richtig krank werden.
Genau. Es hört sich banal und vielleicht ein bisschen zu einfach an, aber Leute, wir haben nur dieses eine Leben, ne? Und es steht nicht auf dem Grabstein nachher, sie oder er ist gestorben im Ansatz seiner sein Engagement im Pflegedienst oder bei irgendwelchen anderen Sachen, die du gemacht hast. Nein. Das wird dir letztendlich nicht gedankt. No.
Ja, aber das ist ja auch eher eine Sache, die einen selber betrifft, ja, weil man sich selber noch angucken möchte, ja. Und weil das das eigene moralische Denken ist. Also das verstehe ich schon. Mhm. Aber man muss auch abwägen, wie bin ich dann auch weiterhin für mich selbst von Nutzen und anderen, wenn ich nicht auf die Alarmsignale höre, ja. dann habe ich irgendwann Probleme mit der körperlichen oder mentalen Gesundheit. Ja. Und dann falle ich womöglich noch viel länger aus. Ja. Dann habe ich richtig einen Burnout und habe richtig irgendwie ja. Magengeschwüre oder ja. keine Ahnung. Ja. Und falle dann tatsächlich mal 1-2 Jahre aus. Ja. Das ist ja für die Patienten oder für das, was man beruflich tut oder in der Familie oder wo man eben den Stress auch her hat, ist das ja noch schlimmer, als wenn ich jetzt mich um mich selbst kümmere und mal die Notbremse ziehe und sage so 1-2 Wochen, Leute, ihr seht mich mal von hinten, seht so. Mal zu, wie ihr zurechtkommt, genau. Weil ich muss mich um mich selbst kümmern.
Und das dann auch ohne schlechtes Gewissen. Ja. Das wäre noch ein Tipp für mentale Gesundheit, dass man auch da mal Achtsamkeit übt. Also Achtsamkeit im Sinne von, ich gucke jetzt wirklich mal, wie es mir geht. Mhm. Und funktioniere nicht nur, sondern ich guck mal morgens, wenn ich aufstehe, wie ist denn so das Befinden, die Zipperlein? Mhm. Was tut denn weh? Was verschleppe ich schon wieder? Warum habe ich Schiss, damit zum Arzt zu gehen? Was steckt dahinter? Das meine ich mit Achtsamkeit. Oder auch zu sagen, ich wach jetzt jeden Morgen mit Kopfschmerzen auf. Scheiße, was ist hier los? Mhm. Ist es der Stress? Liege ich verkehrt? Muss ich eine neue Matratze haben? Sind ja manchmal auch nur so andere Sachen. Mhm. Das ist ja nicht nur hochpsychologisch, das ist manchmal auch ganz praktisch. Trinke ich genug an Flüssigkeit, dass mein Gehirn genug
genug gebadet, Saft hat, ja.
gebadet wird. So. Ja. Ja, das sind alles so Sachen. Ne?
Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir merken, das hat sehr viel auch mit Selbstliebe zu tun. Mhm. Und wir müssen eben lernen zu unterscheiden zwischen Egoismus, dass man sagt, naja, ich kann ja nicht nur an mich selbst denken. Nein, das soll man auch nicht. Aber ab und zu muss man an sich selbst denken. Mhm. Und das ist dieser Moment, wo Selbstliebe ins Spiel kommt, wo man weiß, ich gebe meine Liebe nicht nur an andere Menschen weiter und ich kümmere mich nicht nur um andere Menschen, sondern auch um mich selbst. Ich habe eine Verantwortung für andere, also kümmere ich mich auch um mich selbst, damit ich fit bleibe und damit ich gesund bleibe.
Und kann es auch da ertragen, wenn andere sagen, Mensch, du bist aber ein Weicher oder du bist egoistisch oder komm, stell dich nicht so an. Nein, ich denke an mich selbst. Ja, so.
Ja.
Wäre vielleicht auch noch ein Thema, ne? Für uns? Selbstliebe?
Selbstliebe, ja. Das ist, weil das ist so eine schwierige Sache, weil viele Menschen haben dadurch das Gefühl, das wäre Egoismus. Also ja, wenn ich mich so um mich selbst kümmere und so, da gibt es, das müssten wir eigentlich machen. Wollen wir es nächste Woche mal machen? Selbstliebe.
Ja, ne?
Weil es gibt einen ganz tollen Brief von Charlie Chaplin.
Oh, den verrätst du uns noch nicht. Oder verrätst
der ist ziemlich lang.
Echt?
Ja, da geht es um Selbstliebe und
den
hat er an Albert Einstein geschrieben.
Nein. Echt? Die beiden haben miteinander Kontakt
gehabt. Ja, sogar Charlie 1921, Chaplin. Glaube ich, oder 31. So in dem Dreh. Also
du bist so
irgendwie
klug, so. Annika ist so klug und so belesen.
Und das,
den erzählt sie uns.
Ja.
Freut euch auf nächste Woche, nächsten Sonntag, wenn Annika den Briefwechsel zwischen Einstein und Charlie Chaplin, was wir
Charlie Chaplin.
Oh, ich krieg richtig gutes Kind, da bin ich neu. Also, Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge können wir auch nennen. Das passt alles so damit rein. Machen wir nächsten Sonntag.
Ja, und schreibt uns doch vielleicht, was ihr von Selbstliebe haltet. Mhm. Ne? Was ihr darunter versteht, wie ihr das macht im Alltag.
Ja,
macht und das mal. Wo bei euch so der Unterschied ist zwischen Selbstliebe, Egoismus und Selbstverliebtheit.
Ja.
Die gibt es dann ja auch.
Oh,
so
ja.
Dieses, oh, ich bin so ein toller Hecht, Leute.
Echt?
Ich bin so eine Wuchtbrumme. Ich bin eine Traumfrau.
Mhm.
Ich meine, ich spreche von Tatsachen. Aber
ich denke, du redest gerade über Manfred. Also Manfred, unsere Stoffratte. Ne? Die Eingeweihten kennen Manfred.
Ja, ja das ist eine Bioratte. Nein, ich sprach jetzt von mir.
Achso, von dir.
Ja, ja, du bist die Biotonne. Ja,
damit habe ich schon den ganzen Übergang zum Abgang gemacht.
Ja, gut, ne?
Ja, haben wir gut gemacht. Also,
Genießt heute den schönen Sonntag.
Ja.
Habt einen schönen Start in die neue Woche.
Und wir hoffen, dass wir nicht zu sehr abgewichen sind und zu sehr geschwafelt haben. Ne?
Mhm.
Dass unsere Hörerin aus Italien.
Ja, dass Viola da.
Dass Viola jetzt zufrieden ist. Ne? Viola, schreib uns mal.
Ja. Oh, wir sind ja wieder abgeschwiffen.
Nee, so, nur ein bisschen, ne?
Ja.
Viola, schreib mal.
Ja, hat wieder einen Vogel gekriegt. Ja, hat gesagt, die können einfach nicht zum Thema kommen.
Liebe so Grüße nach
Liebe
Italien.
Grüße nach Italien. Und ihr teilt uns und bewerbt uns und sagt, wie toll das doch ist, mit uns Sonntag zu frühstücken.
Ja.
Da freuen wir uns.
Ja.
Ne? Es
genau.
wird. Okay.
Es wird. Komm, wir machen jetzt ein Omelett.
Wir machen jetzt noch
was. Ich hab Kohldampf.
Oh, toll. Ja, okay, mach Schluss.
Oh,
bis dann. Tschüss.
Ihr Lieben, bis nächsten Sonntag. Tschüss.
Tschüss.